Radio SRF.
72 Millionen Franken Abgangsentschädigung für den scheidenden Novartis-Verwaltungsratschef Daniel Vasella. Monika Büttler, was haben Sie gedacht, als Sie das zum ersten Mal gehört haben?
Ja, 72 Millionen sind verrückt. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Das geht wohl fast allen so. Und ich habe mich natürlich schon gefragt, woher die Begründung kommen könnte für ein Konkurrenzverbot, das eigentlich viel zu lang ist und auch nicht nötig ist. Was mir dann auch aufgefallen ist, dass es halt wieder in einem Wirtschaftsbereich passiert, in der Pharmaindustrie, die in irgendeiner Weise von staatlicher Begünstigung, staatlicher Protektion profitiert. Genauso in den Banken, wo die Boni ja auch immer noch hoch sind, aber früher noch viel höher waren.
Es gab ja Gerüchte, dass nicht alle wirklich informiert waren über dieses Konkurrenzverbot. Hat der Novartis-Verwaltungsrat seinen Job vielleicht nicht ernst genug genommen?
Also wenn ihm das nicht klar war, worüber genau entschieden wurde im Verwaltungsrat, dann hat er die Arbeit nicht gemacht. Das dünkt mich schon klar. Ich denke, meine Erfahrung ist, dass man eigentlich in Verwaltungsräten auch viel kleinere Entschädigungen relativ ausführlich, auch kontrovers diskutiert. Und ich kann mir schlecht vorstellen, dass man diese 72 Millionen Franken wirklich nicht ausführlich diskutiert hat, außer man hat eben versucht, das ein bisschen unter den Teppich zu kehren.
Diese umstrittene Vereinbarung ist ja inzwischen wieder kassiert worden. Der öffentliche Druck war offenbar groß genug. Bleibt denn ein Reputationsschaden für den Verwaltungsrat?
Ja, es bleibt ein Reputationsschaden sowohl für den Verwaltungsrat als auch für Herrn Vasella selber. Ich denke, er hat sehr gute Arbeit geleistet, Innovartis, er hat sehr viel erreicht. Ich finde es eigentlich tragisch, dass er mit so einer Entscheidung schlussendlich zurücktreten wird.
Juristische Folgen wird diese umstrittene Vereinbarung nicht haben. Die Aktionäre haben auf der Generalversammlung, die jetzt ja noch läuft, wir zeichnen das Gespräch auf, dem Verwaltungsrat die Discharge erteilt, und zwar mit überwältigender Mehrheit. Erstaunt Sie sowas?
Also die Höhe der Discharge hat mich schon ein bisschen verwundert. Aber ich denke, die meisten Aktionäre werden sich gesagt haben, der Denkzettel ist da. Man, so einen großen Denkzettel kann man sich sonst fast nicht vorstellen, dass so eine Entscheidung an die Öffentlichkeit kommt, kontrovers diskutiert wird. Das ist letztlich viel effektiver als jede rechtliche Folgeklage oder was auch immer.
Einige Schweizer Aktionärsvereinigungen wie Ethos haben im Vorfeld ja angekündigt, diese Discharge zu verweigern. Zeigt das Ergebnis, dass also die Entlastung erteilt worden ist, vielleicht den großen Einfluss der internationalen Aktionärsvereinigung, die Schweizer Diskussion vielleicht gar nicht so interessiert?
Ja, in einer gewissen Weise vielleicht, wobei ich durchaus eben denke, dass auch Leute, die im Vorfeld, also nach der Ankündigung der 72 Millionen, noch von einer Verweigerung der Charge ausgingen, ihre Entscheidung geändert haben, dürfte schon ein Teil vom Ausland kommen. Und man darf sich keine Illusionen machen, wenn man die Aktionärsrechte stärkt. Die Aktionäre, die sind nicht alle in die gleiche Richtung unterwegs. Die haben unterschiedliche Interessen. Es gibt Aktionäre, die langfristig an einer Firma interessiert sind. Es gibt aber auch Aktionäre, die eben an den kurzfristigen Dividendenausschüttungen, kurzfristiger Erhöhung des Aktienkurses interessiert sind. Das ist nicht einfach eine homogene Masse, die jetzt genau das macht, was wir denken, sei das Vernünftige.
Es fällt ja auf, dass immer mehr Konzerne ihren Sitz zwar in der Schweiz haben, aber von Ausländern geführt und mehrheitlich von ausländischen Investoren kontrolliert werden, wie ja auch Novartis. Sind neue Konflikte damit absehbar?
Das ist schwierig zu sagen. Ich denke aber nicht, dass das der primäre Grund ist, weshalb wir diese Sachen mit den zu hohen Entschädigungen auch diskutieren. Natürlich werden diese Entschädigungen in Amerika eher akzeptiert, aber in anderen europäischen Ländern ist es auch nicht viel anders wie in der Schweiz.
Vasellas 72 Millionen, das war der eine Skandal der letzten Tage. Der andere ist der Fleischskandal. Monika Büttler, essen Sie überhaupt Fleisch?
Ja, ich bin eine Allesfresserin und ich esse sehr, sehr gerne Fleisch. Ich esse allerdings keine Fertigprodukte, wenn es irgendwie möglich ist.
Aber Pferdeprodukte schon?
Ja, ich esse Pferd mit großem Vergnügen, weil das wahrscheinlich nicht alle gerne hören. Es ist an sich ja ein gutes Fleisch. Qualitativ ist es dem Rind mindestens sicher nicht unterlegen, wahrscheinlich sogar die bessere Qualität.
Hätte
Aber das
es die denn
Problem
ge
war ja in diesem
ja.
Fall nicht die Sicherheit der Lebensmittel, sondern eben die Täuschung der Konsumenten.
Hätte Sie das denn gestört? Sie sagen, Sie kaufen zwar keine Fertigwaren, aber angenommen, Sie hätten das gemacht, eine Fertiglasagne gekauft, wo Rindfleisch deklariert ist, hätte es Sie gegraust, sich vorzustellen, dass Pferdefleisch drin ist?
Nein, konkret nicht. Ich hätte mich aber trotzdem betrogen gefühlt, weil nicht das drin ist, was drauf gestanden ist. Diesmal ist es Pferd, das nächste Mal ist es Hund, was weiß ich. Also es ist einfach die Täuschung, die Konsumenten wütend macht und nicht in erster Linie vielleicht, dass es Pferd ist.
Das ist nicht der erste Fleischskandal. Es wird wahrscheinlich auch nicht der letzte sein. Sie haben das ja angedeutet. Täuscht der Eindruck oder ist gerade Fleisch besonders anfällig für Manipulationen?
Ja, anfällig für Manipulationen sind natürlich Lebensmittel, denen man es nicht mehr ansieht, was es eigentlich genau ist, schlussendlich in den Fertiggerichten. Und mit Hackfleisch ist das ganz besonders der Fall. Das schmeckt man ja kaum, vor allem wenn noch so viele Geschmacksverstärker drin sind. Und vor allem sieht man es gar nicht mehr. Ich denke, es ist nicht Fleisch oder nicht Fleisch, sondern es ist je stärker man Lebensmittel auch noch erkennt, desto kleiner ist die Gefahr der Täuschung.
Was ist denn Ihrer Meinung nach das beste Mittel, um neue Skandale darüber hinaus zu verhindern? Was wirkt besser, saftigere Strafen oder bessere Kontrollen?
Ja, das müsste wahrscheinlich ein Mix sein. Eine Richtung, die ja schon vorgegangen ist, ist die Deklarationspflicht, dass die Anbieter auch wirklich sagen müssen, was drin ist. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, das hilft nicht in jedem Fall weiter. Wenn draufsteht Rind und ist Pferd drin, dann nützt die Deklarationspflicht natürlich nichts. Kontrollen kosten sehr viel. Man wird dennoch nicht alles erfahren. Strafen sind wahrscheinlich effektiver, wenn sie hoch genug ausfallen. Also wenn dann wirklich jemand erwischt wird, dass der auch wirklich hohe Kosten bezahlen muss.
Das heißt, die Strafen sollten höher sein?
Also aus meiner Sicht sollte man wirklich mit den Strafen hochgehen und dann einem Unternehmen unter Umständen eben auch die Lizenz wegnehmen können. Das ist ja eigentlich noch die größere Strafe als eine Geldstrafe.
Ein ganz anderes Thema war auch diese Woche aktuell, das geplante neue Finanzdienstleistungsgesetz, komplizierter Titel. Was sich dahinter versteckt, ist, dass die Rechte von Bank- und Versicherungskunden verbessert werden sollen. Sehen Sie da noch viel Nachholbedarf?
Was uns die Finanzkrise gelehrt hat, ist, dass mehr Banken, mehr Finanzdienstleister nicht unbedingt zu tieferen Preisen führen. Die Produkte sind einfach immer komplizierter geworden für den einzelnen Investor, kaum mehr zu unterscheiden, was die Margen dann für die Banken, für diese Finanzdienstleister wirklich deutlich erhöht hat. Ich denke, man wird schon aus politischen Gründen nicht darum herumkommen, das stärker zu regulieren. Und ich denke, gewisse Elemente dieses neuen Finanzdienstleistungsgesetzes machen auch Sinn, dass die Produkteigenschaften wirklich einfach gut dokumentiert werden.
Sie sagen, man wird wahrscheinlich nicht drum herum kommen können, den Markt stärker zu regulieren. Auch hier hat man ja wieder das Gefühl, die Schweiz zieht notgedrungen EU-Recht nach. Die plant ja auch eine stärkere Regulierung. Und zwar aus Schweizer Sicht, um die Chancen auf einen uneingeschränkten Marktzutritt hiesiger Finanzhäuser im EU-Raum zu wahren. Täuscht dieser Eindruck denn?
Ich kann das schlecht beurteilen. Ich denke aber schon, dass es eine mögliche Richtung ist, dass halt den Finanzdienstleistern in der Schweiz nur dann der Zutritt wirklich gewährt wird, wenn die Schweiz sich im Gegenzug auch bereit erklärt, diese Finanzmarktregulierung zu übernehmen. Und das ist natürlich die Frage, wo sind die Kosten höher? Ist es quasi billiger, das Finanzdienstleistungsgesetz zu übernehmen und unseren eigenen Firmen den Marktzugang zu gewähren? Oder ist es billiger zu sagen, wir möchten dieses Gesetz nicht mit dem Risiko, dass dann die in der Schweiz beheimatete Firmen eben im Ausland ihre Dienste nicht anbieten können? Das ist schwierig abzuschätzen.
Das heißt, Sie können auch keinen klaren Rat geben.
Nein, ich kann da keinen genauen Rat geben. Was einfach klar ist, dass natürlich jedes Gesetz in die Richtung neben positiven Effekten, dass vielleicht die Leute auch wissen, was sie kaufen, hat natürlich auch negative Effekte, dass mit jeder Neuregulierung Kosten anfallen, die schlussendlich das, was man eigentlich erreichen wollte, eben dass die Margen vielleicht für die Banken sinken, wieder in die andere Richtung gehen, weil die Kosten dieser Regulierung auf die Kunden überwälzt wird.
Das heißt, am Ende könnte es für die Kunden, die Konsumentinnen und Konsumenten teurer werden. Auf der anderen Seite, die Schweizer Banken sind ja gerade verknurrt worden, weil sie Retrozessionen, also Provisionen selbst eingestrichen haben, statt sie an ihre Kunden weiterzureichen, wie sich das gehört hätte. Daraus könnte man doch eigentlich schließen, dass es noch gewaltigen Regelungsbedarf gibt.
Also jetzt konkret zu den Retrozessionen, da habe ich eine klare Meinung, die gehören den Kunden. Und zwar vor allem deshalb, weil es sonst Abhängigkeiten gibt zwischen demjenigen, der diese Produkte verkauft, und den Anbietern dieser Produkte. Andere Bereiche des Finanzdienstleistungsgesetzes sind nicht ganz so eindeutig. Es gibt zum Beispiel eine Vorschrift, eine gewisse Ausbildung zum Kundenberater zu machen. Ob das wirklich so sinnvoll ist, das weiß ich nicht. Es kostet einfach.
Wenn ich das jetzt versuche zusammenzufassen, Sie halten eigentlich jede Art neuer Regulierung für nicht sinnvoll, weil es am Ende einfach teurer und komplizierter wird. Habe ich das so richtig verstanden?
Nein, das ist schon ein bisschen übertrieben. Ich denke, die Ausweitung beispielsweise auf einen weiteren Kreis der Anbieter dieser Finanzdienstleistungen macht Sinn. Also wenn man reguliert, dann sollen alle gleich reguliert werden. Die Dokumentation der Produkteigenschaften macht auch Sinn. Auch wenn man auch hier gewisse Grenzen sieht, bei den Medikamenten steht ja heute schon bei jedem Hustenbonbon, kann auch zum Tod führen. Diese Gefahr besteht auch bei der Dokumentation der Produkteigenschaften. Aber da sehe ich im Wesentlichen schon Nachholbedarf.
Monika Büttler, kommen wir zum Schluss nochmal zu Europa. Die Europäische Zentralbank hat diese Woche zum ersten Mal gesagt, wer von ihren umstrittenen Staatsanleihenkäufen profitiert. Und siehe da, auch die EZB selbst hat einen Milliardengewinn eingestrichen durch Zinserträge. Ist das jetzt ein Grund zum Jubeln?
Nein, ist es natürlich nicht. Das ist genau die gleiche Situation, wie als man vor einem oder zwei Jahren gesagt hat, die Rettung der UBS sei ein Geschäft gewesen für die Schweiz. Man kann solche Aktionen nicht im Nachhinein bewerten. Sie hätten auch in die andere Richtung gehen können. Also die EZB hätte mit wahrscheinlich gleich hoher Wahrscheinlichkeit hohe Verluste von diesem Kauf der Staatsanleihen erleiden können. Und da es jetzt gut rausgekommen ist, heißt es noch lange nicht, dass die Aktion richtig war, als sie auch geplant wurde.
Also noch lange keine Rechtfertigung für die teure Aktion. 200 Milliarden Euro sind ja eingesetzt worden, immerhin 1 Milliarde jetzt wieder eingesammelt.
Man kann es einfach nicht nachträglich rechtfertigen. Es kann sein, dass es vielleicht die einzig mögliche Art war, damit mit der Krise umzugehen. Aber die Tatsache, dass jetzt Gewinne anfallen, ist sicher keine Rechtfertigung, dass man das zu Beginn gemacht hat.
So mancher Investor dürfte ja neidisch werden. Die EZB hat sich ja nicht am griechischen Schuldenschnitt beteiligt. Ihr entstanden dadurch keine Verluste im Gegensatz zu vielen anderen. Dafür streicht sie jetzt satte Gewinne ein, wenn man das mal ganz plump formuliert. Ist das eigentlich fair?
Sie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kosten später haben. Es ist nicht anzunehmen, dass die Erfolge so weitergehen. Die EZB hat ja auch gewisse Kosten mit diesen Staatsanleihenkäufen. Sie kann diese Anleihen nicht einfach abstoßen von heute auf morgen, wie das private Investoren machen können. Also insofern dünkt mich der Vergleich auch nicht ganz gerechtfertigt.
Monika Büttler, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden sicher noch viel Gelegenheit haben, über das Thema Eurokrise, Staatsanleihenkäufe und EZB zu sprechen. Vielen Dank.
Da können Sie davon ausgehen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.